Neue Woche, neue Folge. Willkommen zurück zu einer neuen Folge im Strong for Life, dem Strong of Podcast. Björn, wie geht es dir?
Mittelmäßig nur dieses Mal. Ich bin tatsächlich sozusagen mal krank und es fühlt sich nicht so gut an. Nach, ich weiß nicht, wie langer Zeit, hatte ich ja schon immer gesagt. Aber tatsächlich ist die Nase und ich bin mir nicht ganz sicher, die Bronchien, glaube ich, ein bisschen dicht.
Ich wollte gerade fragen, wann war das letzte Mal, aber du weißt es, glaube ich, gar nicht
Ich
so
weiß es
lang.
wirklich nicht mehr. Ja.
Aber Urlaub oder? Also kennst du die Ursache von der Krankheit? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, die Person war krank, ich habe mich angesteckt oder...
Nee, also aus dem Urlaub heraus kann gut sein. Ich war Eisbaden, aber das mache ich sonst auch. Und eben Lago di Seo in Italien. Das war vielleicht zu lange. Wir hatten auch ein paar Tage Regenwetter und es war halt Camping. Und wir waren auf dem Campingplatz. Es war zwar super wenig los, aber klar, da sind dann Türklinken, da sind dann fremde Bazillen halt hier und da auch mal. Ich nehme an, dass es daher kam. Oder ich habe mich schlicht und ergreifend und so fühlte es sich am ehesten an, einfach irgendwo unterkühlt. Das wäre erstmal das Naheliegendste. Ich war ja auch laufen, was ich sonst nicht mache, in dieser Dimension, wie ich laufen war, mit diesem 2 Stunden Berglauf da. Und das kann auch da passiert sein. Deswegen, also, das ist irgendwas Normales
Kleiner
sozusagen.
Open-Window-Effekt dann da gewesen, oder?
Ja, der ist, glaube ich, nicht ganz so klein gewesen. Also, gerade mit so einem Lauf in der Höhe. Deswegen, also, ich würde selbst das für ansatzweise erklärbar halten. Ja.
Aber ich muss sagen, auch wenn es hart ging, ich habe es ein bisschen gefeiert, dass du auch mal
Ja.
das jetzt nicht nur bei mich erwischt, sondern das auch bei dich erwischt.
Ich muss gucken, wenn ich jetzt lachen muss, dann muss ich wahrscheinlich husten so ein bisschen, weil alles so ein bisschen zu ist. Und ich fühle mich auch gar nicht krank in dem Sinne, sondern es ist einfach nur so dicht. Also so eine ganz klassische Erkältung würde ich das nennen. Wir werden sehen. Ja.
Aber genau, ich wollte gerade sagen, ich halte gerade ein bisschen Abstand schon, weil Samstag
Ja.
oder jetzt am Wochenende geht es ja ab nach Berlin. Jetzt war ja gerade FIBO und am Wochenende ab nach Berlin, wo wir dann nochmal ein Mixed-Double laufen mit der Linda. Habe schon ein bisschen Angst vor, aber.
Ja. Vielleicht zu Recht. Wir werden sehen. Ja.
Ja, nach dem Wochenende jetzt auf der FIBO, bevor wir gleich darauf eingehen,
Ja, voll krass.
nochmal ein ganz großes Dank an alle, die Freitag da waren zum
Ja.
Meet and Greet. Und wir haben unzählige Nachrichten bekommen, dass ihr gerne da gewesen wärt, aber keine Zeit hattet. Deswegen, das hat uns auch sehr, sehr gefreut. Und wir waren, glaube ich, über 40, 45 Leute und in der Peak, glaube ich, 27 an der Zahl, die da waren. Das hat uns unglaublich sehr gefreut. Also, wir hatten tolle Gespräche mit euch. Mir hat es riesengroßen Spaß gemacht, euch kennenzulernen, dich da draußen kennenzulernen. Und ich glaube, nächstes Jahr ist ja auch ein kleines Jubiläum von uns, ein kleiner Geburtstag und eigentlich ein sehr
Boah, ist
riesengroßer,
schon ein Riesengeburtstag
ein
auf jeden Fall.
Riesengeburtstag.
Ja.
Ich glaube, da wird es dann ein noch größeres Meet and Greet, wenn man es überhaupt so nennen kann. Aber da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr dabei seid. Aber wie gesagt, also mir persönlich hat es riesengroßen Spaß gemacht. Dir auch, Björn?
Ja, definitiv, weil die Mischung war besonders von Gästen, die da waren, bis hin zu von Workshop-Gebern von vor 5 Jahren, wo ich nach Graz eingeladen wurde für einen Gewichtheber-Workshop. Grüße gehen raus. Und das hat mich sehr, sehr gefreut tatsächlich. Sowohl die Vergangenheit als auch die aktuelle Situation hier bei uns Gäste begrüßen zu dürfen. Und ich sag mal, wir sind ja immer sehr sortiert und ausgesucht. Deswegen sind das nicht hunderte von Leuten, die bei uns ankommen. Aber umso schöner, intimer und ja, prägnanter ist es dann. Und genau, ja, nächstes Jahr werden wir, ich würde jetzt fast sagen, durchfeiern, weil der 10. Geburtstag steht halt an und der ist dann am 19. Januar. 19. Januar eine Feierei zu machen, ist immer so, naja, haben wir schon gemacht. Den 4. und 5. Geburtstag haben wir gefeiert. Aber FIBO ist eigentlich immer, ich weiß nicht, wer von euch zu FIBO geht, regelmäßig. Also ich halt ansatzweise regelmäßig. Und das ist immer gutes Wetter. Also man könnte es auch kombinieren. Oder wir legen es dann nochmal richtig satt in den Sommer.
Gerade sagen.
Und ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Ich freue mich schon drauf.
Schön zum 10-jährigen Geburtstag
Bam.
eine Grillsaison
Ja,
einleiten, vielleicht in den
irgendwie
Sommer.
sowas, ja.
Ansonsten, ja, Freitag Meet and Greet, Samstag und Sonntag FIBO. Wie war es für dich?
Ja.
War ja ein vollgepacktes Wochenende mit.
Ja, war fast ein bisschen mehr als ein Wochenende. Ich war ja Donnerstagvormittag schon als Fachbesucher auf der FIBO und habe für uns, für unsere Mitglieder und Athleten so ein paar Kleinigkeiten eruiert, also Kleinigkeiten in Anführungszeichen, ehrlich gesagt, um ja unsere Dienstleistung besser zu machen, um den Club besser zu machen. Das werdet ihr dann demnächst mitbekommen. Und dann ging es sozusagen am Freitag ins Meet and Greet und Samstag, Sonntag dann FIBO Schrägstrich natürlich HYROX Köln. War brutal. Also unglaubliche Stimmung. an 2 Tagen ähnlich groß wie, ich glaube, in Karlsruhe haben sie es schon gesagt, 4.000 an einem Tag und jetzt waren es wirklich 8.000 Teilnehmer an 2 Tagen, also volle Hütte sozusagen. Ich bin sehr froh, super, super dankbar, dass ich zu diesem Event 10 Minuten mit dem Fahrrad brauche und nicht mit dem Auto anreisen musste. Aber so wie ich gehört habe, hat es keinen wirklich gestört. Es hat alles gut geklappt. Ja, und die Rennen, die wir gesehen haben, also es war Rennsport, menschlicher Rennsport vom Feinsten, kann ich nur sagen.
Es fing ja schon Samstagvormittag an mit dem eigentlich wichtigsten Race des Wochenendes, zumindest jetzt aus unserer Sicht mit Tobi jetzt im Elite-Race
Ja.
oder in dem Man-Pro-Race, wo es ja so um das finale Ticket nochmal ging in Bezug auf die Weltmeisterschaft, die ja in Nizza jetzt bald ist. Und das war schon geil. Ich habe ja irgendwann so eine Live-Story gemacht in Bezug auf so mitten im Race, kurz vorm Rudergerät, bin ich dann so live gegangen, nicht live gegangen, aber eine Story gemacht, wo ich dann so gefühlt schon reingeschrien habe, wo wir gerade stehen, weil das war so laut, die Halle, es war einfach
Ja.
brutale Stimmung. Ich wusste gar nicht, ob man mich überhaupt hört dann in der Story. Aber das Feedback danach war auch mega geil in Bezug auf, ah, es war total spannend und ja, es war auch mega spannend, weil Tobi am Anfang irgendwie, also es ist so typisch Tobi, irgendwie beim Ski so als 15. glaube ich rein und dann irgendwann in der Mitte beim Rudern einfach mal Platz 2. Alles aufgeholt, eingeholt, das war so geil. Und dann, ich weiß gar nicht, dann 24 Sekunden habe ich, glaube ich, reingeschrieben, war Tobi dann hinter dem ersten. Und dann dachte ich so, boah, ey, jetzt bleib dran und dann hol dir das, aber. Ah.
Ja, also es ist immer ganz witzig, weil ich habe das mit deinen Stories gar nicht mitbekommen. Ich bin dann so hart im Tunnel, wenn ich so ein Rennen begleite, dass wenn ich mich jetzt auch zurückerinnere, ich habe wirklich fast nur Tobi vor Augen und hier und da mal den Gegner quasi. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn ich das so rekapituliere. Aber gut, es mag eine Stärke sein, auf jeden Fall. Also ich sehe es in erster Linie positiv, mich so fokussieren zu können. Und ja, die Situation beim Rudern war für mich die zweitprägnanteste. Definitiv. James Kelly ist dann unheimlich schnell raus. Da ist Tobi kurz mal gehakt, aber das war nicht entscheidend, weil bis Station, nee, gar nicht war, das war vorher bei den Burpees nämlich. Da war Tobi mal bis auf 10, 12 Sekunden ran. Da hat der Kelly eine kleine Strafe bekommen und da war Tobi vielleicht 3, 4 Burpees hinter. Und da habe ich gedacht, so, wenn er jetzt schafft, aufzuholen und dran zu bleiben, dann ist alles möglich. Dann ist es normalerweise, dann schafft Tobi solche Rennen umzudrehen. Aber muss man ganz klar sagen, James Kelly ist unfassbar stark gelaufen. Und dann tatsächlich nach dem Rudern, wo Tobi wirklich nochmal nahe dran war, auch wirklich dank seiner guten und deutlich verbesserten Rudertechnik durch die letzten, boah, roundabout 6 Monate, aber hat es nicht geschafft, mit seiner auch eigentlichen Stärke des Laufens die Lücken wieder zuzulaufen. Ne? Und ehrlich gesagt vergrößerte sich der Abstand dann noch, sodass dann auch der Druck einfach so groß wurde, dass er dann bei Wallboards falsch abgebogen ist und so weiter, was dann letztendlich alles mehr oder weniger egal war. Und auch die kleine Kritik an den Judges laut wurde. Das war mir auch neu, das muss ich auch noch recherchieren, dass das Wallball-Target extrem mittig getroffen werden sollte. Vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Also Tobi hat tatsächlich No Reps bekommen, weil er nicht mittig auf dem X getroffen hat. Und das ist mir neu, weil die Höhe hat gepasst, aber der Ball war nicht mittig. Also es war sehr, sehr klein kariert.
Ja,
Ich will
wobei,
das jetzt nicht schönreden,
das
ne?
stimmt schon, in der Europameisterschaft in Wien habe ich bestimmt auch 15 No-Reps bekommen, wo ich es auch vorher nicht wusste. Da hieß es dann wirklich, weil von der Tiefe ist eigentlich gar kein Thema, aber von der Höhe, also manchmal war es zu hoch, manchmal zu tief, wo man dann sagt, okay, komm, den gebe ich jetzt nochmal, weil es trotzdem in einem Rahmen war, aber nicht auf diesem X war.
Ja,
Ja,
aber die auch schon.
ja.
Ah, okay. Ja, ne, dann müssen es vielleicht deutlicher kommunizieren, dass das noch nicht so deutlich angekommen ist. Vielleicht sagt jetzt auch hier 90% der Zuhörer, wie könnt ihr das denn nicht wissen, so nach dem Motto. Aber die Präzision der Mitte bei ausreichend guter Höhe war mir so präsent nicht. Also dass vor allem wie kleinlich, so wie Tobi es geschildert hat, die dann tatsächlich waren. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Athletinnen und Athleten da draußen, trefft das X in der Mitte, dann schaffen wir es gemeinsam, den Sport auch zu standardisieren. Dann kann sich am Ende gar keiner mehr beschweren und das gehen wir dann natürlich im Sinne des Qualitätsmanagements auch sehr, sehr gerne mit.
Absolut. Zweites Highlight dann.
Ja, brutal. Also der Woman Pro Double-Weltrekord von unserer Athletin Linda Meyer mit im Prinzip ihrer sozusagen Hauptkonkurrentin in den letzten Rennen um Platz 2, wenn man so will, Megan Jacoby, die ich an dem Wochenende sehr oder ganzen Tag besser kennenlernen durfte. Wahnsinnsathletin, super netter Mensch, mit einer 55,02 ein roundabout 3,5 Minuten schnellerer Weltrekord. Ja, unglaublich. Also, wie die geraced sind, sich in der Pace abgewechselt haben. Und was das letztendlich für eine Leistungsabgabe ist in diesen 55 Minuten, das ist einfach nur spektakulär, genial und auch gut zu, also natürlich schön zu beobachten, wie sich Linda vor allen Dingen entwickelt hat
Ja, aber ich glaube,
und auch noch entwickeln wird.
absolut. Und dann 2, 3 Stunden später, glaube ich, war ja am selben Tag auch noch
Ja.
ein Relay
Genau.
von denen und auch eigentlich mit einem doppelten Rekord, weil wenn
Ja.
das erste Team den nicht geholt hätte, hätte das zweite Team den auf jeden Fall geholt. Von daher, und da war ja Linda sozusagen gegen Tobi.
Ja.
Auch eine lustige Konstellation. Aber es scheint sehr spannend gewesen zu sein, weil ich glaube, die Differenz zwischendurch war es super equal, also sehr, sehr gleich. Und am Ende waren es, glaube ich, 40 Sekunden, wo die auseinanderlagen zwischen den beiden Teams am Ende. Aber es war dann auch sehr, sehr spannend.
Ja, definitiv. Also es waren dann auch wieder Linda und Megan. Also Relay bedeutet Mixed Staffel, wenn man so will. Linda, Megan, dann der Ryan Kent und der Luke. Und die haben dann eine 49,19 rausgehauen, was auch im Mixed Relay ein absoluter Rekord ist. Und dann kann man sich auch nochmal vorstellen, die beiden Frauen machen eine 55,02. Zwei Männer dazu packen, die auch Weltspitze sind letztendlich, also mindestens 10, Top 15, kommt dann direkt nochmal 5 Minuten, mehr als 5 Minuten schneller raus in 49,19. Das ist schon Hammer und das ist auch wirklich cool mit anzusehen. Meine persönliche Meinung ist, das muss unbedingt eine Disziplin bleiben. Ich finde das ganz, ganz geil, dieses Staffel-Racing, weil dann sieht man die Athleten mal in Spitzengeschwindigkeiten und das siehst du halt bei einer Stunde Performance oder auch 55 Minuten Performance so nicht. Und das ist wirklich cool mit anzugucken. Genau, und dieses Quartett gegen Tobi Viola, den Peter Schiller und die Alina Wilno mit 49,49 auch eine brutal starke Zeit, was auch Weltrekord gewesen wäre, muss man sich überlegen. Aber so gehen Linda und Megan mit einem Doppelweltrekord raus sozusagen. Und da gab es den Moment, wo die Viola tatsächlich auch Linda bei den Walking Lunges einfach mal eben überholt hat.
Echt?
Ja, also eingeholt und dann sind sie gleichzeitig rausgegangen. Und dann gab es mit, ich glaube, Linda und Luke noch, ich glaube, mindestens 10 Sekunden. Ich glaube, es waren dann am Ende 10 Sekunden, also ein Penalty in der Wechselzone. Da sind sie rein, raus wie die Wilden und so weiter. Aber das war geil auf jeden Fall.
Mega, auf der Weltmeisterschaft gibt es jetzt auch eine, seit neuestem, glaube ich, so eine Team-Relay, wo Deutschland dann zum Beispiel gegen die anderen Nationen antritt.
Genau.
Und Selena Team-Captain, bin ich
Ja.
sehr, sehr gespannt, wie es wird.
Mhm.
Aber ja, da müssen die Deutschen mal richtig Gas geben.
Ja, genau. Also das wird wirklich, wirklich cool, weil dann werden wir diese Mischung so natürlich nicht haben. Ne? Und ich hau jetzt mal einen raus. Ich kenne das Team schon, aber ich darf es noch nicht verraten. Also Grüße auch an Linda hier als unsere Athletin und deutsche Teamkapitänin. Also eine coole Ehre auf jeden Fall. Und ja, Nizza wird krass.
Krass, bin sehr gespannt.
Mhm.
Ansonsten dachte ich mir, dass wir gleich mal ein Thema aufgreifen in Bezug auf, ich habe ja vor ein paar Wochen, haben wir ja schon im Podcast thematisiert, in Bezug auf die Blutwerte, also ich habe am Arzt war, Blutwert abgenommen und dann habe ich eine Story dazu gemacht und es gab unglaublich viel Resonanz dazu, ob wir das nicht mal im Podcast aufgreifen können. Das heißt, das spezifische Thema gleich wird sein, so welche Blutwerte für jeden Sportler, für jede Sportlerin da draußen wichtig sind in Bezug einfach auf mehr Performance und eine bessere Regeneration. Das gehen wir jetzt gleich drauf ein. Und bevor wir das machen, wir haben in den letzten Wochen vermehrt Anfragen bekommen in Bezug auf, gerade jetzt im Hinblick, was du auch gerade angesprochen hast, in Bezug auf Nizza und die Weltmeisterschaft, ob wir nicht mal eben, ich betone das so mal, mal eben eine Trainingsplanung für 6 Wochen, 8 Wochen übernehmen können im Hinblick auf Nizza. Und tatsächlich haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden, das mal so zu machen, also mal eben eine Trainingsplanung zu machen. Weil das ehrlicherweise schwierig ist. Wir haben da gerade im Vorfeld schon darüber gequatscht, ob wir jetzt den Podcast nochmal thematisieren sollen und wie wir das machen. Aber da hattest du einen sehr, sehr schönen Einwand auch in Bezug auf die, warum wir das auch bewusst ablehnen.
Ja, definitiv. Also das entspricht nicht des Coaching-Konzepts von Strongmove. Das muss man einfach ganz klar sagen, weil also einen guten Athleten, der zum Beispiel, also es war eine Anfrage pro Kategorie in 8 Wochen Trainingsplanung nochmal etwas rauszukitzeln für Nizza, kam jetzt die Anfrage. Und erstmal muss man sagen, da muss ich kurz noch reingrätschen, erstmal vielen, vielen Dank für euren Zuspruch und die vielen Anfragen, die wir bekommen haben. Wir sind wirklich dabei, die abzuarbeiten, kann man nur sagen. Das ist ein wunderbares Luxusproblem. Und trotzdem bleiben wir jetzt mal eben bei dem Thema, dass wir solche Sachen tendenziell nicht machen, weil das ist nicht wirklich realistisch. Da stehen 8 Wochen im Verhältnis zu Wie hast du vorher trainiert? Wie viele Jahre? Ich habe einfach jetzt, ich bleibe mal bei der 8 Wochen. Was hast du in den letzten 8 Monaten, geschweige denn in den letzten 8 Jahren trainiert? Wie ist der Aufbau? Dann sollen wir die Verantwortung übernehmen, was wir theoretisch machen könnten, aber uns dagegen entschieden haben. Jetzt mach mich mal bitte noch entscheidend besser, entscheidend in 8 Wochen im Verhältnis zu 8 Monaten und 8 Jahren, wo man einfach sagen muss, nee, das ist nicht die Denkweise. Also es ist nicht unsere Denkweise. Wir wollen euch besser kennenlernen. Und das hat nichts irgendwie mit mehr verdienen oder so zu tun. Ich muss das hier mal so deutlich sagen, sondern einfach nur mit wirklich das Beste rauszuholen und die richtigen Stellschrauben zu drehen. Im Gegensatz dazu, und das ist aus einem Guss, das ist jetzt der zweite wichtigste Punkt aus der mittleren Vergangenheit, dass wir die Anfragen bekommen haben und damit Menschen ins Coaching gehen. Da habe ich gleich noch ein ganz praktikables Beispiel, wirklich aus der letzten Woche, weil sich das eigentlich auf Köln bezog, dass Athletinnen und Athleten zu uns kommen und sagen, wenn wir mal, also wenn die sich auf unser Coaching einlassen und so nach 2 Monaten sagen die, hey, das ist wirklich anders als woanders. So, genau, weil wir unter anderem auch Blutwerte machen, leistungsoptimiert, vielleicht auch erstmal eine neue gesundheitliche Basis legend, damit man seltener krank ist und alleine dadurch eine bessere Trainingsstabilität erstmal bekommt, Trainingsregelmäßigkeit. Also Consistency is key ist hier das Motto, bist du seltener krank, bist du per se besser als der Athlet und sei es noch so die Knallballerei bei dem Athleten, wenn der ständig oder gerade deswegen krank ist. Das heißt, dieser ganze Aufbau ist viel, viel ganzheitlicher, obwohl ich das Wort ja gar nicht so mag, aber mittlerweile geht es dann doch in die Richtung, dass es wirklich ganzheitlicher als woanders, wo tendenziell, und wenn man ehrlich ist, ist es meistens der Fall, entweder mehr oder intensiver oder beides trainiert wird. Und dann macht das Immunsystem halt irgendwann buff oder irgendwas am Körper macht halt buff. Ja, und mir ist es auch in Köln so prägnant wie noch nie, in Karlsruhe auch schon und in Frankfurt ein bisschen aufgefallen. Ich habe diesmal 2 Rollstühle durch die Gegend rollen sehen mit Menschen drin, Menschen, die gestützt werden mussten und so weiter und so fort. Da muss man sich echt die Frage stellen, was macht ihr denn da draußen? Na, und dann sind wir genau bei diesem Thema, dass wir sagen, wir können euch nicht auf Basis einer Trainingsplan, tendenziell meistens Intensivierung, vorbereiten, wollen wir nicht, weil die Chance, dass nur dadurch deine Leistung steigt, viel zu gering ist im Verhältnis zu dem, was du mehr machen musst. Da gehst du quasi einfach nur kaputt, fängst an, uns zu haten, und das ist nicht unser Weg. Was wir dagegen machen, will ich auch direkt in einem Atemzug mehr oder weniger durchsagen, sorry für den Monolog mal wieder, ist eine Bewegungseffizienzoptimierung. Das heißt, wir verbessern durch unsere Assessments, durch teilweise einen Termin, manchmal braucht es 2 oder 3 Termine, die Bewegungseffizienz, das heißt, das, was du trainierst, trainierst du besser, teilweise abrupt von alleine intensiver oder du wirst einfach schneller oder sowas. Und dafür haben wir genug Beispiele mittlerweile, wo das funktioniert hat. Schaut da gerne mal auf unsere Internetseite, also was da drauf steht, das ist alles kein Fake und ein bisschen was gibt es bei Social Media. Linda, Tobi sind 2 Beispiele dafür. Und da kommen auch andere Kandidaten mit dazu, wie Karlsruhe-Gewinner Chris Brenner. Also es ist ja alles öffentlich einsehbar, wer da was gemacht hat. Und Markus Funken zum Beispiel auch, vertraut auf unser Coaching mittlerweile, auch ein Spitzenathlet, der jetzt schon deutlich schneller geworden ist. Und ja, deswegen überlegt mal, wie ihr das machen wollt. Wir werden natürlich diese Anfragen jetzt auch ähnlich beantworten, zu sagen, hey, Planung eher nein. Können wir mit dem Assessment versuchen, mit abzudecken, dass wir da eine Optimierung machen? Du hattest vorhin ja noch ein Beispiel geliefert, da komme ich gleich auch noch eben drauf. Planung nein, aber Bewegungsqualitätseffizienzverbesserung, Laufen, Rudern, Ski, Lunges, was auch immer, ja, das geht. Wenn du dann sagst, nach dem ersten Assessment, spätestens nach dem zweiten, so, hey, what, das ist wirklich ein Game Changer, und du dadurch schneller wirst. Und wenn es nur eine Erleichterung beim Rudern zum Beispiel gibt, und du danach den Kilometer schneller läufst. Wenn du dann auch noch eine Laufverbesserung hast und das doppelt positiv wird, wonach wir immer sowieso immer suchen, dann hat das funktioniert. Wenn man dann noch ein bisschen am Trainingsplan tweakt, dann geht es. Aber alles andere mal eben die Trainingsplanung zu intensivieren, umzustellen, also muss ja, und das gibt es auch, da komme ich jetzt drauf, der Trainingsplan schon echt bad sein, dass das funktioniert. Ja, und du hattest ein Beispiel. Kannst du mir das Beispiel nochmal eben sagen?
Ja, wir können ja gerade auch bei den Assessments immer mal wieder, hey, kannst du mal über den Trainingsplan mal drüber
Ja,
schauen? Und das
genau.
machen wir auch schon immer in Bezug auf, okay, wir wollen den Trainingsplan gar nicht kritisieren, der da ist, sondern einfach nur konstruktives Feedback geben. So, was könnte man vielleicht nochmal optimieren in Bezug auf die Trainingsplanungsgeschichte? Aber auch das ist halt super, super schwierig, weil Beispiel letztens, das war, glaube ich, vor 2 Monaten kam jemand zu uns und hat mir den Trainingsplan gezeigt, so 2 Sessions am Tag. Erste Session, 6x1000 Meter rudern, 30 Sekunden Pause dazwischen.
Und die sonstigen Parameter für die 6x1000
Exakt.
gab es keine.
Gab's keine.
Ja, es geht halt nicht,
So,
ne?
dann stelle ich mir immer so die Frage, okay, was soll gerade trainiert werden? So 6x1000 Meter mit 30 Sekunden Pause. Und dazu kommt übrigens übernächste Woche eine riesengroße Podcast-Folge, wahrscheinlich die Podcast-Folge, wo ich persönlich mich am meisten darüber vorbereitet habe, in Bezug auf die VO2 Max-Optimierung. Da bin ich so sehr ins Detail gegangen in Bezug auf so welche Trainingsplanung, welche Trainingsstruktur gibt es, um die VO2 Max auch wirklich nachhaltig zu verbessern. Sind wir schon mal ganz kurz auf Eingang in einer Podcast-Folge und das kommt jetzt bald auch. Und dann sehe ich so ein Workout, sowas wie 5x1000, 6x1000 mit einer Zeitangabe von 30 Sekunden ohne weitere Parameter. Das heißt, keine Schlagfrequenz, keine Intensität, keine Herzfrequenzangabe. Und dann denke ich mir so, okay, was will ich eigentlich gerade trainieren? Will ich irgendwie eine Knallballerei? Will ich die VO2 Max zum Beispiel kurzfristig erhöhen? Oder will ich irgendwie langfristig die VO2 Max mal wirklich erhöhen mit einem geilen Fundament zum Beispiel? Und das ist halt für jeden Sportler da draußen ein Riesenparameter, die VO2 Max. Und das ist immer so eine Sache, wenn ich was strukturiere, dann habe ich im Hinterkopf, okay, was möchte ich mit dieser einen Session eigentlich gerade erreichen? Möchte ich gerade Grundlagentraining machen? Möchte ich vielleicht gerade ein bisschen mal reinpieken, mal in diese Hit-Zone, also in diese High-Intensity Trainings-Endurance-Zone rein? Möchte ich gerade in Richtung VO2 Max-Training wirklich gehen? Möchte ich gerade mehr in Richtung, okay, ich gehe auf mehr Technik, mehr Bewegungsökonomie? Das sind so Fragen, die ich mir persönlich stelle, wenn ich was strukturiere und nicht einfach nur schreibe, keine Ahnung, 8x1000 Meter laufen, eine Minute Pause dazwischen, so ohne Kontext, ohne irgendwas dazwischen. Und das ist immer so die Sache. Und deswegen haben wir uns auch bewusst dagegen entschieden, dieses mal eben einen Trainingsplan für 6 Wochen zu schreiben. Weil klar, wir könnten von der Kreativität her, vom Sinn her, könnten wir 30 Workouts strukturieren, die total Sinn ergeben. Aber wie Björn meinte, die Gefahr ist total groß, weil wir dich da draußen nicht kennen, den Körper nicht kennen, den Ist-Zustand nicht kennen, die Vergangenheit nicht kennen, dass ihr ins Übertraining geratet und nachher wird es dann eher sogar schlechter, was ja sein kann, weil wir müssen euch erstmal wirklich richtig, richtig kennenlernen.
Und dazu darf man auch wirklich sagen, dass wenn man sich mit jemandem hinsetzt, mal angenommen, jemand möchte das wirklich, dass man wirklich eigentlich erstmal, das dauert halt wirklich, sich die alten Pläne anzugucken, dann mal zu hinterfragen, wenn da wirklich nur sowas draufsteht. Das kann ja teilweise mündliche Absprachen zwischen dem programmierenden Trainer und dem Athleten sein, dass der weiß, wenn da steht 6x1000, ich soll das so und so fahren. So, aber das kann man sich eigentlich nicht alles auswendig merken. Irgendwo muss das stehen. Dass man sagt, okay, 6x1000, die 1000 Meter sollen auf zum Beispiel Rennpace gefahren werden, Schlagzahl 28, 30, 32, wie auch immer, bei welcher Pace? Also da fehlen mindestens zwei Parameter oder beziehungsweise und oder der Puls noch dazu. Ansonsten wäre diese Trainingseinheit so random dahingeschmissen, wie vieles bei Instagram, so trainier mal dieses Workout, so nach dem Motto, so, ja, dann hast du wieder Volumen trainiert. Meistens an einer viel zu hohen Schwelle in der Summe, die dann über die Woche passiert. Worauf ich hinaus will, wenn man sich dann mal hinsetzt und sich das anguckt und dann mal anfängt zu individualisieren, im HYROX, im CrossFit noch komplexer, weil es noch mehr Movements gibt, im HYROX aber schon komplex genug, alte Trainingsplanung durchzuspielen und zu gucken, wie war denn da deine Pace? Wie war denn da deine Frequenz? Dann sagen die Athleten meistens, was meinst du? Das habe ich nie erklärt bekommen und so ein Kram. Also alles schon erlebt tatsächlich, dass man damit erstmal aufräumen muss und dann vergeht schon mal eine Stunde, anderthalb, gemeinsam am Tisch sitzend. Wenn man das dann auch noch remote machen möchte oder schick mal die Pläne durch, dann muss ich die Pläne von den letzten 2 Monaten angucken. Das dauert 2 Stunden teilweise, bis ich das dann so habe, dass ich sage, okay, erstens stimmt die Struktur inhaltlich nicht und die Parameter fehlen. Schick mir mal bitte die Parameter durch und so ein Kram. Das ist dann viel, viel genauer, aber auf der Basis wird man dann auch wirklich nur, also richtig gut. Kann man sagen. Alles andere ist nur Volumengeballere und so weiter und so fort, was für einen Anfänger tendenziell immer funktioniert irgendwo. Aber auch gerade die Anfänger, das sind dann wieder die mit den Rollstühlen, meistens direkt ins Übertraining ballert. Ne? Also Leute, macht euch mehr Gedanken und da kommen wir gleich noch auf ein separates Thema.
Wobei mehr Gedanken bzw. Übertraining, nicht nur Übertraining, sondern auch das Thema Verletzungsanfälligkeit steigt ja, weil gerade mit dieser Knallballerei, wenn du immer nur ballerst, immer nur sagst, okay, ich fahre jetzt 6x1000 und gefühlt jedes All-Out und dann halt eine kurze Pause dazwischen, so, ja, also die Frage, die ich mir immer stelle, so, was ist das primäre Trainingsziel? Was bringt dir diese 6x1000 Knallballerei oder von mir aus auch 10x500 Meter laufen, ohne exakte Angabe, so, welche Pause machst du dazwischen? Machst du so Rest-to-Ratio 2 zu 1 zum Beispiel mit. In welcher Trainingszone möchtest du sein, in welchem Herzfrequenzbereich? So, das sind so Fragen, die Variablen sollten schon drin sein, wenn es um das Thema Trainingsplan geht. Und jeder da draußen ist ja oder hat ja eine gewisse Ambition, gerade wenn man HYROX macht, dass man so sagt, okay, selbst wenn es nur eine Spaßambition ist, so ich mache ein Race und danach möchte ich irgendwie mal 2 Minuten schneller sein und danach vielleicht nochmal 2 Minuten. Es muss ja nicht direkt sein, dass man der nächste Weltmeister werden möchte, sondern man kann ja auch eine gewisse Spaßambition haben und diesen gewissen Ehrgeiz an den Tag legen, dass man sagt, okay, ich möchte einfach möglichst verletzungsfrei, möglichst viel Spaß und einer geilen Bewegung meinen nächsten HYROX machen.
Wirklich am besten vollständig komplett verletzungsfrei,
Absolut.
ne? Also ohne Zipperlein, sage ich
Und
immer.
das total strukturiert, durchgeplant, und optimal vorbereitet. So, das ist immer das, was viele Kunden von uns ja auch wollen. Weshalb zum Beispiel auch ein Kunde jetzt gerade, der noch nicht so lange bei uns ist, bewusst sich gegen Köln entschieden hat. Bewusst dagegen entschieden hat, ich möchte nicht in Köln starten, sondern ich möchte jetzt den Grundstein legen für die neue Saison und leg bewusst ein Rennen aufs Eis, um mich jetzt mal die nächsten 4, 5 Monate darauf vorzubereiten, um mal wirklich eine klassische Offseason zu machen. Das heißt, diese gesamte Grundlage, die vorher gefehlt hat, jetzt mal nachzuholen.
Ja, da liegt ein gesamter Mindset-Change vor tatsächlich. In der Form, dass er bei uns angefangen hat vor 2 Monaten und sagte, ich glaube tatsächlich ähnlich, meine Trainingsplanung ist so ein bisschen zu oberflächlich. Dann war der nach 1,5 Monaten sehr begeistert von der Detailliertheit. Ziel war Open-Teilnahme WM Nizza. Jetzt ist Köln geskippt worden, logischerweise Nizza deswegen auch, weil wir jetzt beschlossen haben, direkt. Aufgrund seiner Erkenntnis, dass er sagte, hey, ich war ja gar kein richtiger Athlet. Ich habe ja nur Knallballerei trainiert, irgendwie kurzfristig schneller werden, dass er diesen Schritt, im Prinzip könnte man fast sagen, 2 Schritte zurückgemacht hat und wir quasi letzte Woche vor Köln beschlossen haben, jetzt fängt die Offseason an und jetzt wird 2025 vorbereitet. Also für mich extrem mündiger Athlet. Wie gesagt, auf das
100%.
Thema kommen wir gleich noch in einem anderen Zusammenhang. Und wir haben uns zusammengesetzt und analysiert und so weiter und so fort. Und so macht es halt wirklich, wirklich Spaß. Natürlich wird es sehr spannend, was erreichen wir in Jahr 1? Aber wenn man sich mal langfristigen Leistungsaufbau anguckt und das, was du auch gerade gesagt hast, welcher Athlet, also von jetzt zum Beispiel unseren Anfragen oder wenn man einfach mal einen Anfänger nimmt versus Tobias Lautwein, warum ist der so gut? Weil der einen riesen Tank hat, also Grundlagenausdauer muss Tobi quasi nicht mehr trainieren, weil er Radsportler war, fast Profi. Sozusagen, und bringt den Tank schon mit. Jemand, der den Tank eh nicht hat, muss eigentlich mehr Grundlage trainieren, um wirklich gut zu werden. Alles andere ist kurzfristig schnelle Knallballerei, im Sinne von einem sich sehr schnell sättigenden Trainingseffekt, wo man dann vielleicht 1, vielleicht 2 Jahre schneller wird, sich dann wundert, hey, ich trainiere sogar mehr, aber warum werde ich nicht schneller? Ja, genau deswegen.
Aber zum Thema Stichwort Minigalet, das ist der Grund, warum wir das jetzt sagen und das machen, was wir jetzt auch bald publizieren bzw. rausbringen. Wir haben uns die letzten Monate extrem viel Gedanken gemacht,
Ja.
wie wir euch da draußen noch besser helfen können. Und eins der Dinge war auf jeden Fall Podcast, weil wir einfach mit diesem Medium euch so viel Wissen mit an die Hand geben können, dass ihr auch mehr und mehr dieser Minigalet werden könnt, von dem wir auch immer reden und dass ihr euch selber auch Gedanken machen könnt, vor allem gleich um das Thema nochmal Blutwerte, dass ihr auch, ich sag mal, ein Bewusstsein dafür bekommt, wie wichtig nicht nur Training ist, sondern auch andere wichtige Parameter wie
Ja,
Blutwerte.
absolut.
Und deswegen kommt bald eine, wir haben noch nicht den finalen Namen, ich habe es mal so Strong Community, du hast vorhin Strong Unit gesagt, aber was wir machen wollen und was wir jetzt im Mai rausbringen, ist eine riesengroße Plattform mit dem primären Ziel, dass wir dich da draußen mündig machen. Das heißt, es gibt A, und das ist ehrlicherweise noch so das Unwichtigste, eine riesengroße Trainingsmediathek mit unzähligen Videos zum Thema Krafttraining, zum Thema Gewichtheben, zum Thema Laufoptimierung, generell so das Thema Pain, Schmerzen, also aus unserer Erfahrung der letzten Jahre Übungen, die sehr, sehr gut helfen können, wenn unspezifische Knieschmerzen da sind. Wie gesagt, jetzt keine, ersetzt jetzt irgendwie keine ärztliche Beratung oder auch kein Besuch zum Orthopäden. Aber wie gesagt, das sind so klassische Muster, wo wir sagen, okay, Knie zwickt nach dem Lauf, was könnte es sein? Versuch mal die und die Triggerübung, versuch mal die und die Kraftübung, das kann langfristig gesehen sehr, sehr gut helfen. Und was wir machen, und das ist, glaube ich, sehr unique, kann man sagen, ist in Bezug auf diesen mündigen Athleten, wir machen Live-Calls im Monat. Das heißt, das Feedback, was ihr eigentlich euch in den letzten Monaten gewünscht habt, und es sind auch so Fragen, die wir immer mehr und mehr gestellt bekommen, hey, kann ich das essen irgendwie vor der Einheit oder macht das und das so Sinn? Kann ich das so und so strukturieren? Das sind so Fragen, die wir ganz oft so auf Instagram bekommen oder so zwischen Tür und Angel. Und das ist halt für uns super schwierig, so aus gar keinem wirklichen Kontext heraus beantworten zu können. Deswegen auch das, was es geben wird, sind so Live-Calls mit uns in Bezug auf themenspezifische Dinge wie zum Thema Ernährung, zum Thema Training, wo ihr eure persönlichen Fragen in einer Gruppe stellen könnt, wo wir dann viel, viel spezifischer drauf eingehen können. Und das ist das, was bald kommen wird. Dazu gibt es noch eine riesengroße Q&A-Plattform, wo ihr auch bewusst einfach Fragen stellen könnt zu eurem Training. Genauso Sachen beispielsweise, wie wir ein Assessment gestellt bekommen. Hey, kannst du mal eben über das Trainingsplan schauen? Macht die und die Session überhaupt Sinn? Wie könnte ich denn die und die Rudereinheit nochmal optimieren? Was könnte ich da machen? Wo ihr da nicht einen Trainingsplan kaufen müsst für, keine Ahnung, unzählige Hunderte von Euro, was man auch so im Netz bekommt, diese Standardpläne, wo wir uns auch ganz bewusst gegen entschieden haben, dass wir in dieser App beispielsweise keine Standardpläne anbieten, sondern wir wollen es so gut individuell möglich machen, dass ihr nahezu sogar selber eure Pläne schreiben könnt, um halt, und da kommen wir wieder zu, selber mündig zu werden.
Exakt. Also, wenn man sich überlegt, wenn das, also das Wort Standardplan, also das, was man sich so im Netz runterladen kann, ob das manche durch Online-Marketing völlig überteuerten Trainingspläne sind oder standardgünstige. Selbst die mögen gar nicht schlecht sein, aber es bleibt Standard. Und dann darfst du dir die Frage stellen, was mache ich mit dem Standardplan? Dann bleibst du im Prinzip auch Standard. Individualisiert. Ob man jetzt über dein individualisiertes Ausmaxen redet, plus natürlich, dass man sich auch überlegen muss, wo stehe ich gerade? Und das kann jemand von außen, der mit mehr Erfahrung daran geht, der kann dich ganz anders einsortieren, wo du wirklich stehst im Vergleich zu dir selber sozusagen, je nachdem, wer du bist und wie lange du das alles schon machst und so weiter, dass man dann sagt, okay, dein nächster Schritt ist der. Oft hat der Coach aber schon die nächsten zwei, drei Schritte im Hinterkopf. Vielleicht ohne sie zu kommunizieren. Wir sind da in der Regel sehr, sehr offen, sagen, du stehst gerade da, aber das und das wären die beiden nächsten Schritte. So, dann hast du Motivation drin, du hast da eine gute Inspiration drin, na, du weißt auch, ich muss diesen Weg erstmal gehen, um da hinzukommen. Andere gehen da direkt hin und das sind dann die, die platzen, also sich verletzen oder einfach vor sich hin stagnieren, weil das einfach zu schnell zu viel war. Und wir wollen den Prozess alles andere als verlangsamen, im Gegenteil sogar. Meistens ist es das, was dich ans übernächste Ziel oder an dein Hauptziel sogar schneller bringt. Und deswegen, ja, wollen wir uns vom Standard entfernen und euch selbstmündig sogar fähig machen, über den Standard hinauszugehen.
Ja, absolut. Aber da gibt es bald noch mehr und mehr Infos zu.
Genau.
Im Mai startet das Ganze, aber wie gesagt, da gibt es mehr und mehr Infos zu. Gerade im Newsletter, auf Instagram bald.
Ja, und das ist jetzt einfach die Summe aus den Erfahrungen und dieses ständige für alle, ich muss das mal so deutlich sagen, die sowohl deine als auch meine Handynummer haben, was dann dafür Nachrichten reinflattern manchmal.
Und nicht weniger am Tag.
Nee, es werden immer mehr und wir mussten es auch leider schon kommunizieren, zu sagen, also wir schaffen es da auch einfach nicht mehr. Schritt eins war, wie gesagt, Podcast. Ein Jahr ist jetzt her, etwas mehr. Und jetzt gehen wir hier mit euch sozusagen den nächsten Schritt. Und freuen uns über jeden, der dann dabei ist und ja, den Weg mit uns geht. Und dann freue ich mich drauf, wo wir alle gemeinsam dann in einem
Ja.
Jahr, geschweige denn in 2, 3 Jahren stehen, und was daraus dann entsteht.
Absolut. So, Thema Blutwerte. Harter Cut jetzt. Aber das Thema war mir nochmal sehr wichtig, dass wir das nochmal wirklich jetzt mal etwas im Detail aufarbeiten. Und ganz wichtig jetzt gleich, wir gehen relativ viele Blutwerte durch, die für jeden Athlet und für jede Athletin sehr, sehr wichtig sind. Ihr müsst euch die nicht mitschreiben, die Blutwerte, denn es gibt jetzt das erste Mal in dieser Podcast-Folge, könnt ihr euch unter der Podcast-Folge gibt es einen Link, wo ihr euch ein PDF runterladen könnt mit allen Blutwerten, die ich euch gleich nennen werde, die aus der Erfahrung heraus ein sehr, sehr gutes Blutbild ergeben in Bezug auf Performance-Optimierung. Und das Ganze habe ich so gewählt, dass es ehrlicherweise ein sehr kostengünstiges Blutbild ist.
Ah, cool.
Das heißt, das sind so ungefähr 100, 120 Euro, je nachdem. Und in diese 120 Euro könnt ihr sehr, sehr gut investieren, weil anhand von den Werten, die wir jetzt gleich durchgehen, ihr schon einen ersten sehr, sehr guten Marker habt, inwieweit ihr euch optimieren könnt für eine bessere körperliche Leistungsfähigkeit und für eine optimale Regeneration. Und das Ganze gehen wir jetzt mal drauf ein. Eins der ersten wichtigsten Punkte, wenn wir
Darf
über.
ich eine Sache noch sagen?
Na klar.
Okay. Und zwar, weil du es gerade gesagt hast mit günstig, vielleicht ist jemand, der noch nicht so viele Folgen gehört hat, trotzdem ein bisschen geschockt, so wie ich soll für Blut separat bezahlen, ich möchte es nochmal sagen. 120 ist günstig für das, was du jetzt gleich mitteilen wirst, während ein vollständiges Blutbild, ob jetzt vor allem gesundheitsorientiert, nicht unbedingt performanceorientiert, vollständig gesundheitsorientiert und dann mit Hormonen. Werten zum Beispiel, da liegen wir schnell mal bei 350 und ein paar mehr Euro, nur dass
Absolut,
ihr
ja.
das so in etwa einordnen könnt.
Ja, aber man
Let's
könnte
go.
rein theoretisch auch ein Blutbild machen für 1500 Euro, wenn man so wirklich gefühlt alles misst, so 200 Wert oder so. Aber das ist ja auch nicht das Ziel. Das Ziel sollte
Also
sein,
nicht nötig.
es ist absolut nicht nötig. Grundsätzlich, wenn es um das Thema Blut geht, ist natürlich eine Grundvoraussetzung, immer zuerst mal eine Anamnese zu machen. Das heißt, die Person kennenlernen. Ähnlich genau das, was wir gerade in Bezug auf Training gesagt haben, geht es auch hier in Richtung Blut. Das heißt, wo steht die Person, was ist der Ist-Zustand und wo möchte die Person vor allen Dingen hin? Und wenn wir den Punkt jetzt mal überspringen, in Bezug auf die Anamnese, können wir trotzdem, und aus der Erfahrung heraus gibt es so viele, ja, ich sag mal, Standard-Blutwerte, die man immer abnehmen lassen sollte, wenn es um das Thema Performance geht. Und wie gesagt, das ist jetzt ein eher günstigeres Blutbild. Was fehlt zum Beispiel, sind komplett Hormondiagnostik. Das heißt, Schilddrüse ist zwar drin, aber alles, was in Richtung Sexualhormone geht, ist raus, weil da sind wir dann gut und gerne mal plötzlich 200, 250 Euro mehr. Aber jetzt für den ersten Schritt gar nicht wichtig. Das heißt, für dich da draußen als Sportler ist eins der primären Dinge, worauf du immer achten solltest, deine roten Blutkörperchen. Das heißt, das, was dir an sich eigentlich mal Antrieb nach vorne gibt. Und es gibt so drei wichtige Parameter, die du immer testen lassen solltest. Zwei davon sind immer in einem kleinen Blutbild drin. Es gibt so ein großes und ein kleines Blutbild. An sich ist ein kleines Blutbild erstmal ausreichend. Das sind so 10 Werte. Und ein großes Blutbild ist gar nicht viel größer. Das sind an sich nur 6 bis 8 Werte mehr. Das heißt, da geht es dann mehr in Richtung, ja, so weiße Blutkörperchen, nochmal ein paar zusätzliche Werte, die jetzt für uns per se gar nicht wichtig sind. Das heißt, ein kleines Blutbild, 10 Werte, erstmal wichtig, weil da zwei wichtige Werte drin sind, nämlich einmal die Erythrozyten und das Hämoglobin. Das heißt, wir gucken uns primär erstmal die roten Blutkörperchen an. Und ein wichtiger Faktor für dich da draußen ist, dass du dich hier tatsächlich sehr gut an einem Referenzbereich orientieren kannst. Das heißt, alles, was eher Richtung Unterreferenzbereich geht, ist nicht das, was wir sehen wollen, sondern tendenziell, wenn es in Richtung rote Blutkörperchen geht, das heißt primärer Sauerstofftransport, das ist so das, ja, das Wichtige oder das Keyword, was ja für jeden Athleten super, super wichtig ist, sollten wir uns eher im mittleren Strich oberen Referenzbereich orientieren. Hämoglobin, ganz wichtig. Hämoglobin ist so der rote Blutfarbstoff und befindet sich innerhalb der Erythrozyten. Und Hämoglobin oder die Hauptaufgabe von Hämoglobin ist sozusagen der Transport von Sauerstoff. Und wenn wir wenig Hämoglobin haben, das heißt, wenn du bei dir im Referenzbereich siehst, okay, ich bin eher im unteren Referenzbereich, dann kann das Sauerstoff oder kann der Sauerstoff nicht gut gebunden werden und nicht so gut durch den Körper transportiert werden. Das heißt, viele Prozesse im Körper können nicht so gut ablaufen. Und eins der wichtigen Prozesse ist zum Beispiel, weil hier geht es ja jetzt gerade um Performance, ist gut zu racen, beispielsweise im HYROX oder im Halbmarathon oder beispielsweise im Rudern. Das heißt, alles, was sehr ausdauerlastig ist, wirst du automatisch Probleme haben, wenn du beispielsweise im unteren Referenzbereich vom Hämoglobin bist. Und innerhalb des Hämoglobins, oder andersrum gesagt, Hämoglobin bindet Eisen und theoretisch wird Hämoglobin durch Eisen gebildet. Das heißt, der dritte wichtige Parameter, den du sozusagen ergänzend zum kleinen Blutbild dazu holen solltest, ist der Eisenwert beziehungsweise der Ferritinwert. Und der Ferritinwert ist sozusagen der Eisenspeicherwert. Und das ist ein essentieller Wert, der sozusagen angibt, inwieweit Erythrozyten, Hämoglobin und Ferritin zusammenhängen. Das heißt, letztendlich sollten alle drei Werte oberhalb oder sehr stark oberhalb des Referenzbereichs sein. Und ganz tricky hier, und das muss ich nochmal so deutlich sagen, ist der Referenzbereich beim Ferritin sehr schwierig. Und das ist das, was ich auch in der Story geteilt habe. Es gibt einen Referenzbereich und es gibt einen Optimalbereich. Und der Referenzbereich beim Ferritin ist im Gegensatz zu den Erythrozyten und dem Hämoglobin nicht so gut, weil hat eine riesengroße Range, meistens so von 15 bis 300. Das heißt, das ist die Range und das ist riesengroß. Und das heißt, wenn du beispielsweise ein Ferritin hast von 20, 25, da würden wir sagen, oder das frage ich dann immer, wie schaffst du das überhaupt morgens aufzustehen? Weil ein niedriger Ferritinbereich typische Symptome macht wie Energielosigkeit, wie Müdigkeit beispielsweise, das heißt gerade morgens schwer aus dem Bett kommen. Und hier werden ganz, ganz besonders die Ladies gerade angesprochen in Bezug auf Monatsblutung beispielsweise. Also Frauen verlieren einfach tendenziell mehr Blut als Männer und haben dementsprechend auch einen geringeren oder häufig geringeren Ferritinwert. Das heißt gerade die Athletinnen unter euch, checkt auf jeden Fall euren Ferritinwert und wenn der unter 50 ist, dann ist es für uns schon, weil wir reden ja gerade vom Optimalbereich, ein Bereich, wo wir sagen, okay, das ist auf jeden Fall ein Mangelbereich, da ist ganz, ganz, ganz viel Optimierungsbedarf. Und der Optimalrange oder die Optimalrange bei Ladies ist so zwischen 100 und 120, bei Männern ein bisschen höher, so zwischen 120 bis 150. Das heißt, wenn ihr in dem Bereich seid und Hämoglobin und Erythrozyten sehr gut im mittleren Bereich ist, dann ist das eine riesengroße Grundvoraussetzung, dass ihr überhaupt erstmal leistungsfähig sein könnt. Und das heißt, wie Björn vorhin schon meinte, wir können euch von der Bewegung oder generell andere Trainer euch von der Bewegung noch so gut machen, von der reinen Bewegungsökonomie. Wenn innen drin aber noch so viel Optimierungsbedarf ist, dann könnt ihr noch so viel trainieren, noch so viel an euren Bewegungen arbeiten. Ihr werdet beispielsweise einfach nie besser, weil der Sauerstofftransport einfach nicht ökonomisch und effizient in eurem Körper läuft, abläuft. Und deswegen ist so ein Blutbild so wichtig. Also so, so wichtig.
Was würdest du sagen, Erythrozyten, Vermehrung, Hämoglobinoptimierung, Ferritinoptimierung, wie am besten? An dieser Stelle machen wir eine kurze, starke Pause. Wenn du uns supporten möchtest, dann folge uns gerne und aktiviere die Glocke, damit du keinen neuen, starken Content mehr verpasst. Wenn dir diese Folge bisher gefällt, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und teile die Folge mit Freunden und Bekannten. Und nun viel Spaß beim Weiterhören.
Grundsätzlich kann man das erstmal sehr gut durch die Ernährung machen. Also ein ganz einfacher Hack ist zum Beispiel zur Ernährung Vitamin C zu geben. Vitamin C zur Ernährung erhöht generell die Eisenaufnahme. Das heißt, wir müssen gar nicht erstmal spezifisch supplementieren. Wir können natürlich mit Nahrungsergänzungsmitteln helfen. Wir können aber auch erstmal den natürlichen Weg gehen und mit Vitamin C reichen Lebensmitteln, also vor allen Dingen Mikronährstoffen, Gemüse zur Mahlzeit, sehr, sehr gut die Eisenaufnahme erhöhen. Wir können beispielsweise aber auch, gerade wenn die Werte nicht optimal sind, mit Nahrungsergänzungsmitteln helfen, zum Beispiel mit Vitamin C. Das heißt, allein 200 Milligramm Vitamin C kann die Eisenaufnahme zur Mahlzeit drastisch steigern. Und wenn wir dann das Ganze nochmal erweitern wollen mit Nahrungsergänzungsmitteln, können wir das Ganze auch mit einer oralen Eisensupplementation machen. Das würde ich ohnehin allen empfehlen, wo der Wert unter 50 ist. Theoretisch könnte man dann sogar schon zu einer Infusion, also gerade bei den Ladies, tendieren, weil ihr werdet euch ganz anders fühlen. Also ich kann euch das versprechen, ihr werdet euch, ihr denkt, krass, wie habe ich eigentlich die letzten 3 Jahre leben können oder überhaupt performen können, wenn ihr mal einen Wert unter 50 habt und dann mal so 2 bis 3 Eiseninfusionen macht. Das ist natürlich immer eine Absprache mit einem Arzt oder jemand, der offen dafür ist, aber ihr werdet danach euch ganz anders fühlen. Also ihr werdet performen, als wenn es keinen Morgen gibt, kann ich so aus der Erfahrung sagen mit anderen Athletinnen, die wir betreuen. Aber wie gesagt, man kann auch ganz einfach mit einem oralen Eisensupplement sehr, sehr gut helfen. Eine Dosierung, mit der ich persönlich gerne arbeite, ist so 45 Milligramm. Das Ganze könnte man dann beispielsweise, wenn man Eisen gut verträgt, 1-1-1, das heißt zu Frühstück, Mittagessen, Abendessen nehmen. Das Ganze vielleicht ein bisschen im Abstand zur Mahlzeit, weil das die Eisenaufnahme nochmal ein bisschen erhöht. Das heißt, wenn ihr Eisen supplementiert, dann eher im Abstand zur Mahlzeit. Ihr müsstet das aber auch gut vertragen können, weil das so ein bisschen Magenschleimhaut reizend wirken kann. Das heißt, wenn ihr das nüchtern nehmt, was für die Aufnahme super ist, dann top. Wenn ihr es nicht so gut vertragt, dann zur Mahlzeit.
Das muss man, glaube ich, auch sagen im Vergleich zu den Infusionen. Da gibt es Menschen, die reagieren sehr empfindlich auf die Eiseninfusion. Deswegen machen es viele Ärzte, glaube ich, auch nicht. Nehmen davon Abstand, weil die Ärzte nun mal eigentlich immer in diesem Bereich sind. Möglichst keine Risiken, möglichst keine Komplikationen. Das ist ja auch der Grund, den habt ihr schon häufig gehört bei uns im Podcast. Nee, dann mach lieber Sportpause, ne? Lass das erstmal ausheilen, während ein Topathlet natürlich möglichst bald weiter trainieren möchte. Das fällt in eine ähnliche Kategorie, so vom Ablauf, vom Handling her. Und von daher ruhig, wenn der Wert nicht ganz so bad ist, dann einfach mit den Tabletten, also Supplementen arbeiten, die man oral einnehmen kann. Wenn es wirklich sehr, sehr niedrig ist, lohnt es sich schon, um einfach schneller wieder auf den Damm zu kommen, mit Infusionen zu arbeiten, weil mit den Supplementen, die man oral einnimmt, dauert es halt schon echt lange, ne? Also ich glaube, wie lange? Halbes Jahr bis ein Jahr kann man schon sagen.
Ey, man macht so, wenn der Wert steigt um 15 bis 20, so bei einer Einnahme von einem halben Jahr. Das
Ja,
heißt, es
genau.
kann sehr, sehr langwierig und lange dauern. Und deswegen kann oft die erste Wahl, wenn der Wert sehr niedrig ist, also niedrig heißt so unter 50, fangen wie gesagt so klassische Symptome an. Alles, was unter 30 ist, würde ich immer zu einer Infusion raten. Ja. Alright.
Je nach Verträglichkeit.
Ja, genau, je nach Verträglichkeit.
Und hier müssen wir an der Stelle mal eben sagen, ne, das ist hier keine Gesundheitsberatung, das dürfen wir nicht. Es sind lediglich Empfehlungen, teilweise aus eigener Erfahrung, aus Klientenerfahrung, die, ich sag mal, dieses Risiko auf sich genommen haben. Meistens aber auch tatsächlich in ärztlicher Absprache. Deswegen klärt das mit eurem behandelnden Arzt ab, ob der da mitgeht. Ansonsten, wenn ihr es unbedingt machen wollt, ausprobieren wollt, sucht euch jemanden, der das mit euch macht. Dann seid ihr und auch wir auf der sicheren Seite.
Absolut, wobei wir ja auch ziemlich viele Ärztekollegen haben, die sowas tagtäglich machen mit
Richtig.
Infusionen und da gab es tatsächlich noch nie irgendwas an Komplikationen.
Ja gut, das muss man ganz klar sagen. Alles, was wir erzählen, ist sowieso schon proven in practice, sage ich immer
Von
dazu.
daher.
Aber es gibt halt individuelle Unterschiede.
Tatsächlich habe ich jetzt seit neuestem eine sehr spannende Studie gelesen zum Thema Eisenaufnahme, dass man es nicht täglich nehmen sollte, sondern eher sowas wie, ich nehme es und dann 2 Tage Pause, dann wieder nehmen,
Ah,
zwei Tage
interessant.
Pause.
Ja, das
Weil
kenne ich
das
noch.
dann die Eisenaufnahme tatsächlich nochmal optimieren soll, wenn man es nicht tagtäglich nimmt, sondern eher so im Abstand immer ein Tag, 2 Tage Pause, ein Tag, 2 Tage Pause zum Beispiel. Wusste ich es vorher auch noch nicht. Aber werde ich jetzt auch mal mit einbeziehen in Bezug auf die ja, Einnahme.
Kann man sich aber vielleicht relativ simpel merken. Ich meine, in welchen Lebensmitteln ist Eisen primär drin? Was haben wir da? Ne? Also Fleischprodukte auf jeden Fall, ne, in dieser Richtung. Da gibt es mit Sicherheit auch Gemüsevarianten, die das beinhalten. Aber wir haben sozusagen ja auch nicht immer jeden Tag das Gleiche gegessen, gerade früher nicht. Da, wo wir biologisch im Prinzip eigentlich noch sind als Mensch, haben wir auch nicht jeden Tag das Gleiche. Mittlerweile sind wir in Mustern drin, so Hauptsache es ist möglichst einfach. Auf Ernährung wird im Prinzip so wenig geachtet, möglichst automatisiert, damit wir Hauptsache möglichst viel arbeiten können oder wie auch immer. Bei den Athleten eher, Hauptsache ich kann viel trainieren. Und dann ist die Ernährung auch nicht unbedingt zu fokussieren. Aber ist vielleicht ein kleiner Reminder, warum auch Abwechslung mal durchaus Sinn machen kann, während es natürlich auch Supplemente gibt oder einfach Vitalstoffe, Nährstoffe, die man durchaus täglich zu sich nehmen sollte.
Ja, ist aber auch wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum beispielsweise vegane Menschen, was halt primär jetzt nicht schlimm ist, was man aber einfach im Hinterkopf behalten sollte, dass da bestimmte Stoffe fehlen, weil Eisen, ja, Fleisch, vor allen Dingen in Leber, ist so eines der eisenreichendste Lebensmittel, die es gibt. Austern beispielsweise auch, also sehr eisenreich, aber einen Mangel aufweisen, weil Veganer natürlich dann auf Fleisch verzichten und da halt, wie gesagt, sehr, sehr viel ja, Eisen drin steckt. Zweites wichtiger Themenbereich in Bezug auf eine Blutdiagnostik ist das Thema Schilddrüse. Und das Thema Schilddrüse ist super, super wichtig. Und das war bei mir hochspannend zu sehen, das habe ich auch in der Story geteilt, dass die Werte nicht optimal waren. Die Werte waren bei mir alle im Referenzbereich und ich habe mir bei mir primär 3 Werte angeguckt. Das, was sich die Schulmedizin meistens immer nur anschaut, ist der sogenannte TSH-Wert. Das ist sozusagen der Taktgeber, der sagt, wie viele Schilddrüsenhormone produziert werden sollen. Was man sich aber ergänzend noch angucken sollte, neben dem TSH, ist das FT3 und das FT4. Das sind sozusagen die, ja, aktiven Hormone im Blut und da ist primär das FT3 das aktive Hormon im Blut, was man sich noch ergänzend zum TSH anschauen sollte. Und das war bei mir total spannend, weil der TSH sehr, sehr gut war. Der war bei mir unter 1, was sehr, sehr gut ist. Das heißt, desto höher der TSH, desto mehr kann das Richtung Unterfunktion gehen. Aber das FT3 und das FT4 war nicht gut. Das heißt, der Taktgeber war gut, sagt, okay, produziere mal hier Hormone. Aber das, was bei rauskam, war nicht gut. Das heißt, was man sich dann ergänzend noch anschauen sollte, und das war auch die Frage, die wir bekommen haben, hey, was machst denn du jetzt überhaupt, ist, ich schaue mir die Bausteine an der Schilddrüse. Das heißt, das, was sozusagen zur Konvertierung beziehungsweise zum Baustein für das FT4 und das FT3 ist, an, und das ist vor allen Dingen Jod, Selen, die Aminosäure L-Tyrosin, wichtig auch hier Eisen nochmal und Vitamin D mit einzuwerfen. Aber das sind so die ersten 3 genannten primären und Ferritin und Vitamin D auch nochmal wichtig für die Schilddrüse. Und Jod beispielsweise ist so der Grundbaustein für das FT4, dass FT4 erstmal ja richtig gebaut werden kann. Und aus dem FT4 entsteht dann sozusagen in der Leber die Umwandlung in das aktive Hormon, also in das aktive FT3. Und dafür ist zum Beispiel Selen super wichtig. Das heißt, Selen, Jod und die Aminosäure L-Tyrosin sollten, wenn es um eine ganzheitliche Schilddrüsendiagnostik geht, noch mit on top gemessen werden. Steht aber, wie gesagt, alles auf dem PDF-Sheet drauf. Ladet euch das runter. Da stehen alle wichtigen Werte drauf, die wir heute sagen. Und das würde ich auch ehrlicherweise jedem raten, das mal zu testen, weil ihr werdet das schon merken, wenn ihr das optimiert, also wenn ihr zum Beispiel die Schilddrüse optimiert, ihr werdet euch auch wieder ganz anders fühlen, weil die Schilddrüse systemisch wirkt für eure Performance, für eure Regeneration, für euer Immunsystem, für eure Regeneration nach eurer Einheiten. Also insgesamt auch ein super kleines Organ, was eine riesengroße Macht in eurem gesamten System hat.
Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Du kannst aber gerne noch mal eben, bevor ich mein Beispiel sage, über die Referenzbereiche reden. TSH, sagtest du, kleine 1.
Also optimal wäre so,
Normale Referenzbereiche liegen wo? Die angegeben werden?
ja, so zwischen 0,5 und 5, also sehr groß von der Range her.
Genau.
Das heißt, wir würden theoretisch schon, wenn der Wert so über 2, 2,5 ist, genauer drauf schauen in Bezug auf so, okay, wie fühlst du dich? Passt das mit den Symptomen, ob es wirklich in Richtung Unterfunktion geht? Wünschenswert ist so alles unter 1,5. Unter 1,5 ist schon gut. Bei mir war es jetzt 0,9, glaube ich, was auch schon sehr, sehr gut ist. Und FT3 und FT4 kann man sich sehr leicht merken durch einen Merksatz. Das heißt, FT3 sollte größer 3,3 sein und FT4 sollte größer 1,4 sein. Das heißt, das ist so ein
Jeweils größer als.
jeweils größer, genau. Das ist ein schöner Merksatz, wo man sich sehr, sehr gut orientieren kann. Und wie gesagt, wenn euer TSH gut ist und nur eure aktiven Hormone nicht gut sind, was man ganz, ganz häufig sieht, was so eine ganz klassische funktionelle Schilddrüsenunterfunktion ist, weil an sich läuft es gut, aber die Hormone kommen nicht wirklich an, beziehungsweise können nicht gut umgewandelt werden, dann lasst doch mal die Bausteine zusätzlich checken. Und das ist dann wirklich in Anführungsstrichen sehr, sehr leicht, dass man dann die Bausteine gefühlt oder sehr leicht einfach supplementieren kann. Das heißt, Selen checken. Supplementieren, wenn Mangel da ist. Jod checken. Jod würde ich immer aus dem Urin checken, nicht aus dem Blut. Das heißt, aus dem Urin steht aber auch auf dem Blutwerte-Cheat drauf. Kann man auch sehr, sehr leicht supplementieren. Und auch die Aminosäure L-Tyrosin. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Schilddrüsen-Nahrungsergänzungsmittel, wo alle wichtigen in einer sehr guten Dosierung fein gebündelt drin sind, die man dann sehr, sehr leicht nehmen kann, damit man nicht irgendwie 7 Supplemente auf einmal nehmen kann, sondern es gibt so ein ja, Schilddrüsen Ergänzungsmittel.
Und ich kann nur aus eigener Erfahrung nur sagen, wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass ich so das letzte Mal, das ist jetzt aber auch ein gutes Jahr her, so ein Jahr nach meiner OP, da war natürlich auch ein bisschen mehr Ruhe im System und so weiter und so fort. Plus ich habe eine Entgiftung gemacht vorher, dass ich da die besten Blutwerte hatte ever. Und vorher war es, das war teilweise während Corona-Zeiten noch so, aber auch in den Jahren davor, so 18, 19, muss ich schon ganz klar sagen, war recht deutlich Tagesmüdigkeit am Start. Habe es dann mal übers Blut checken lassen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir uns kennengelernt haben. Ich bin ja auch in der Health Coach Ausbildung noch drin, muss das noch abschließen. Habe das noch nicht so implementiert, wie Timo das hier runterbeten kann in Perfektion. Und habe das optimiert tatsächlich über genau die genannten Supplemente. Also Jod, Selen, Tyrosin, Eisen, Vitamin D3 habe ich vorher schon genommen. Aber speziell die drei Bausteine Jod, Selen und L-Tyrosin haben mich tatsächlich kommt von der Tagesmüdigkeit. Ich sage jetzt, und auch das muss man immer individuell betrachten, bei meinem Arbeitspensum sozusagen darüber hinausgebracht. Und das ist eine Lebensqualitätssteigerung, die ist einfach richtig, richtig genial. Und ich möchte es auch nicht mehr missen. Wenn, da, das hat Timo vorhin mal eben so durchgerattert, man sich aber auch überlegt, dass zwischen FT4 in Bezug auf die Umwandlung in Richtung FT3 die Leber eine Rolle spielt, dann haben wir da natürlich da auch da Ansatzpunkte, sowohl Lifestyle-orientiert, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ja, also in puncto zum Beispiel Alkoholkonsum oder zu schweres Essen oder zu spätes schweres Essen, fettreich oder sogar wirklich eine zu große Proteinportion abends, weil die Leber halt primär in der Nacht aktiv ist, können auch das Faktoren sein, die man dann mal besprechen muss. Wie sind die Lifestyle-Komponenten? Und wenn man das einmal durchgespielt hat, gerade für Leistungssportler und die noch mehr erreichen wollen, und man da tatsächlich findet, ach ja, nee, ich habe mich abends immer ketogen ernährt, ne, ordentlich Fett, Protein und so weiter, und dann deswegen diese funktionellen Abläufe nicht optimal stattfinden können, dann haben wir halt ganz viele Ansatzpunkte, die man sofort auch für die Leistungsoptimierung oder Lebensqualitätsoptimierung einfach ja, umstellen und verbessern kann.
Ja, genau. In Bezug auf vielleicht noch so Lifestyle. Klar, man könnte jetzt auch noch den Wert so RT3, haben wir auch schon ganz oft drüber geredet, so der Gegenspieler vom FT3. Es ist auch physiologisch komplett erklärbar, beziehungsweise ein ganz normaler physiologischer Prozess, dass die Schilddrüse sich intern sozusagen blocken kann, wenn so Parameter kommen wie Stress, Ist aber ein Wert, der eher gesundheitlich vor allen Dingen auch wichtig ist. Und ich habe jetzt erstmal rausgenommen, weil der Wert an sich, hast du, glaube ich, letztes Mal gesagt, kostet schon 40, 50
40
Euro.
bis 60
Ja,
Euro.
also schon relativ teuer, deswegen ist der Wert auch raus. Und wir jetzt erstmal so die wichtigen Standardwerte, wenn es um das Thema Performance und Regeneration geht, aufgenommen haben und jetzt beispielsweise nicht das RT3 noch mit on top.
Wobei das ein typischer Wert ist, den wir, ich sage das jetzt mal so ein bisschen fast schon arrogant aus Erfahrung, den wir dann zücken, wenn wir im Gespräch mit jemandem sind, ob das irgendwo High-Level-Management oder dezent fanatischer Leistungssportler oder fanatische Leistungssportlerin ist und wir uns zum Beispiel Trainingspläne angucken und da Volumina drin sind, dann macht es Sinn, den Wert, manchmal sogar unkommuniziert, schon mal mit abzunehmen. Dann sieht man die Zahlen relativ deutlich, dass da einfach in Form von Übertraining mindestens in Anbahnung ist oder einfach aus dem Berufsalltag eine Stresskomponente drin ist. Das kann man dann hier auf jeden Fall ziemlich direkt ablesen. Ja, und da muss man halt mal über Trainingsvolumen, Intensität, Denkweise, Herangehensweise und so weiter sprechen, dass man da erstmal auch mental aufräumt, bevor dann wirklich auch eine praktische Veränderung stattfinden kann. Ja, das machen wir dann für euch automatisch mit. Da dürft ihr euch nicht bevormundet fühlen. Wir wollen nur euer Bestes, nämlich euren Progress. Aber wir entscheiden dann letztendlich mal, auf welchem Weg oder mit welcher Kommunikationsform wir das dann mit euch angehen.
Absolut. Ansonsten ganz wichtiger Wert ist noch das Vitamin D. Das ist so eins der Sachen, ich will jetzt gar nicht über Vitamin D an sich, wie unfassbar wichtig in Bezug auf Gesundheit und Performance es ist. Das können wir eine ganze Podcast-Folge darüber reden. Aber einfach nur mal sagen, eine Statistik, dass knapp 90% der Frauen in Deutschland und knapp 80% der Männer in Deutschland laut der Nationalen Verzehrstudie 2 einen Mangel an Vitamin D aufweisen. Deswegen ist es ein Wert, den wir immer, also wirklich immer bei jedem Menschen messen und auch für jeden Sportler, für jede Sportlerin essentiell wichtig ist. Ein Mangel an Vitamin D wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ich will nicht sagen immer, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deine Performance drastisch reduzieren. Deswegen checkt auf jeden Fall euren Vitamin D-Spiegel und da ist von Labor das wichtig, dass ihr wisst, dass es in Laboren unterschiedliche Einheiten gibt: Nanogramm pro Milliliter und Nanomol pro Liter. Das heißt, oftmals wird der Vitamin D-Spiegel in unterschiedlichen Werten angenommen. Nanomol pro Liter sollte so ungefähr 100 bis 150 sein und Nanogramm pro Milliliter sollte so zwischen 40 und 60 sein. Das ist der Optimalbereich, von dem wir oft ganz oft sprechen oder was so aus der Erfahrung heraus und was auch die Datenlage vor allen Dingen zeigt. Absolut wichtig ist, wenn es um das Thema Gesundheit und das Thema körperliche Leistungsfähigkeit geht. Ein weiterer super wichtiger Bereich, und das vernachlässigen ganz viele, ist so das Thema Entzündungen. Training in jeglicher Form auch immer, Ausdauertraining, Krafttraining, Gewichtheben, macht Entzündungen im Körper. Das heißt, jedes Training an sich macht Entzündungen im Körper. Und das ist physiologisch gewollt und auch wichtig, weil wir durch diese Entzündung einen Progress machen können. Das ist eine Art Anpassung, die wir machen. Wichtig ist aber auch, dass wir nicht noch on top weitere Entzündungen im Körper haben. Und darum geht es jetzt, es geht jetzt gar nicht um diese akuten Entzündungen, wenn man jetzt gerade einen viralen oder etwas Bakterielles hat, dass der Körper gerade akut dagegen kämpfen muss, vielleicht auch durch Fieber, sondern es geht eher durch eine sogenannte Low-Grade Inflammation, das heißt durch eine chronisch unterschwellige Entzündung, dass irgendwas bei euch im Körper durchgehend aktiv ist, was extrem viel Energie raubt, aber gar nicht so wirklich zum Vorschein kommt. Das ist, wenn man jetzt auch noch deep wieder reingehen könnte, können wir auch darüber wieder eine ganze Podcast-Folge über das Thema Low-Grade Inflammation reden. Will ich gar nicht, sondern ein wichtiger Wert ist der sogenannte CRP, das C-reaktive Protein. Das ist ein oder der wichtigste Entzündungsparameter bei euch im Blut und der sollte grundsätzlich kaum bis gar nicht messbar sein. Es kann sein, und deswegen ist das Timing einer Blutanalyse so wichtig, wenn ihr beispielsweise Samstag einen HYROX macht oder sonntags einen HYROX macht und dann einen Tag später direkt zur Blutdiagnostik geht, dann kann es sein, dass die Werte hoch sind. Das heißt, wenn ihr zur Blutabnahme geht, dann solltet ihr einen Tag vorher keinen Sport gemacht haben und vor allen Dingen ganz wichtig, einen Tag vorher auch sämtliche Supplemente und auch am Tag selber abgesetzt haben, weil auch Supplemente können nochmal das Ganze ein bisschen verfälschen, in Anführungsstrichen, und das Ganze im Optimalfall nüchtern machen. Das heißt, relativ früh morgens zur Blutabnahme, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, nüchtern, wenig Wasser getrunken, nichts gegessen und einen Tag vorher keinen Sport. Das wäre in Bezug auf die Entzündungsparameter sehr, sehr gut. Und wie gesagt, der CRP-Wert, mittlerweile nimmt man auch den HS oder den WR, also Wide Range. oder High Sensibility CRP-Wert, das ist nochmal ein bisschen spezifischer, der wirklich in die kleinsten oder die kleinste Range ergibt und der sollte, wie gesagt, kaum bis gar nicht messbar sein. Wenn ihr beispielsweise jedes Jahr ein Blutbild macht und nach 5 Jahren immer noch merkt, dass der CRP-Wert immer leicht messbar ist, dann sollte das Ganze so ein bisschen hellhöriger werden, weil das auch in Bezug auf so Longevity oder chronische Erkrankungen ein ganz, ganz wichtiger Parameter ist, weil Diabetes, Bluthochdruck entsteht immer durch eine Entzündung und das wollen wir im Körper halt versuchen zu minimieren, beziehungsweise dass es gar nicht erst messbar ist. Deswegen ist der Wert an sich super wichtig. Und um das Thema abzuschließen mit Entzündungsparameter, der gerade genannte Ferritinwert, den wir besprochen haben im ersten Teil, der Eisenspeicher ist, ist gleichzeitig auch ein Entzündungsparameter. Das heißt, das kann so ein bisschen tückisch sein, wenn der Ferritin ganz, ganz hoch ist, aber euer Hämoglobin und eure Erythrozyten, also eure roten Blutkörperchen, ganz niedrig ist. Weil wenn der Ferritin ganz, ganz hoch ist, also out of range, out of diesen 300er oder 250, 300, dann kann das auch eine Ursache sein oder mit einer Ursache sein, wenn der CRP auch leicht messbar ist, dass bei euch irgendwas Entzündungstechnisches sehr unterschwellig abläuft, was euch unterbewusst ganz, ganz viel Energie raubt. Das heißt, wenn es um das Thema Entzündung geht, CRP messen, also am besten den HS-CRP oder den WR, Wide Range CRP messen. Wie gesagt, steht alles auf dem Dokument drauf. Und in Kombination noch den Ferritinwert messen. Dann seid ihr, was Entzündungen anbelangt, optimal aufgestellt.
Mega, hast du noch einen für uns?
Ich habe noch zwei Sachen.
Ja, hau raus.
Wahrscheinlich das, was du auch schon ganz oft erlebt hast, ist der sogenannte Kreatininwert
Ja.
als Sportler. Kreatininwert ist so das Abbauprodukt vom Kreatin. Und lustigste Story. Wenn man viel Sport macht, viel Muskelmasse hat und dann noch Kreatin supplementiert, dann kann es sein, dass euer Kreatininwert hoch ist. Das heißt, Kreatininwert wichtig in Bezug auf die Niere erstmal. Und ich hatte mal, das wusste ich selber damals noch nicht, dass der Wert dann so hoch sein kann, vor 7, 8 Jahren, ruft mich plötzlich der Hausarzt an, nachdem ich das gemacht habe, und sagt: Herr Tegolf, Ihr Kreatininwert ist sehr hoch. Sie müssen schnellstmöglich kommen, denn es könnte mit der Niere irgendwas sein. Und ich wusste das damals noch nicht so. Gehe dann zum Arzt und lasse den Wert dann nochmal halber abnehmen. Und da war der Wert immer noch so hoch. Wohl Ultraschall und alles gemacht von der Niere. Und irgendwann habe ich so gesagt, hat der Arzt dann gefragt: Ja, nimm sie denn irgendwas? Und ich sage so: Ja, Kreatinin nehme ich. Und da wurde mir gedacht:
Berlin, ne?
Genau, Kreatinin nehme ich. Und dann habe ich so gedacht: Scheiße, ich nehme ja Kreatin. Kreatininwert hoch. Stimmt, da war ja was. Und das erklärt das dann. Das heißt, wenn ihr Kreatin nimmt oder auch sehr, sehr viel Krafttraining macht, generell eine hohe Muskelmasse habt, dann kann es sein, dass der Kreatininwert relativ hoch ist. Hast du schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht mit dem Arzt und dem Wert?
Nicht ganz so extrem wie bei dir, aber ja, jedes Mal. Also es hat auch wirklich so, ich sag mal, 2, 3 Jahre gedauert. Also mein Hausarzt begleitet uns ja schon sehr, sehr lange, empfiehlt auch Patienten zu uns und so weiter. Und der kennt das mittlerweile und li überliest dann diesen Wert so, ja, also hier Kreatinin so hoch wie immer, hast wie immer trainiert, ja, Haken dran, fertig. Ne?
Exakt.
Also das wünsche ich jedem von euch dann auch, dass ihr einen Arzt findet, der das dann sozusagen wegtoleriert in dem Sinne und das auch als normal anerkennt und nicht da wieder irgendwelche Behandlungen draufstülpen möchte oder sowas wie, nee, das ist wirklich zu viel, mach mal weniger Sport oder sowas,
Exakt.
ne?
Deswegen als Ergänzung dazu, warum ich das Thema thematisiert habe, ist, ihr könnt on top noch den Cystatin-C-Wert abnehmen. Das ist dann ein etwas aussagekräftigerer Wert, der vor allen Dingen so auch die Filtrierfunktion der Niere nochmal aufzeigt und auch sagt, ob die Niere wirklich gut funktioniert oder nicht. Das heißt, wenn ihr einen hohen Kreatininwert habt, aber einen guten im Referenzbereich liegenden Cystatin-C-Wert, dann ist mit eurer Niere alles super und dann braucht ihr da jetzt nicht wirklich nochmal einen Augenmerk drauf legen. Zwei Themen habe ich noch. Einmal das Thema Zuckerstoff. Haben wir ja ganz kurz drüber geredet in Bezug auf meine Glukosemessung. Auch das ist für einen Sportler super wichtig und der kann auch bei einem Sportler, bei einer Sportlerin immer etwas erhöht sein, weil wir grundsätzlich immer mehr Zucker im Blut haben, wenn wir intensiveren Sport machen. Das heißt, lasst auf jeden Fall auch nochmal euren HbA1c-Wert und euren Glukose-Nüchternwert mit abnehmen, weil auch das in Bezug auf Performance gar nicht unwichtig ist. Denn auch den wollt ihr ungefähr so bei. Also Optimalbereich wäre so unter 5, so 4,8, 4,9 vom HbA1c-Wert, ist als Leistungssportler eher schwieriger zu erreichen, weil, wie gesagt, mehr Blut auch oder mehr Zucker im Blut zirkuliert. Aber optimalerweise wollen wir dann als Sportler so Richtung 5,1, 5,2 gehen. Auch der Glukose-Nüchternwert, den würde ich auch nochmal on top immer mitnehmen. Sollte so, ja, morgens so bei 85, 90, 95 ungefähr liegen. Hängt aber auch mal ein bisschen davon ab, was ihr am Tag vorher oder am Abend noch gegessen habt und wie intensiv ihr vielleicht noch die letzten, ja, 2, 3 Tage war. In Bezug auf den HbA1c-Wert nochmal ganz wichtig, dass es so sogenannte Blutzuckerspion ist und auch eher rückwirkend zeigt aus den letzten 8 Wochen, 12 Wochen, wie viel Blutzucker ihr wirklich im Blut hattet. Als letzter Part noch, den ich mit aufgenommen habe, ist einmal das Gesamteiweiß. Also ein wichtiger Wert in Bezug auf, okay, wie ist die, ja, Proteinaufnahme, beziehungsweise wie viel Protein kommt auch wirklich an bei euch. Gerade für jeden Sportler, für jede Sportlerin essentiell wichtig, wenn es um das Thema Regeneration geht, als auch um das Thema Muskelaufbau, immunologische Prozesse. Und zweiter wichtiger Wert ist noch das Thema Magnesium. Auch das würde ich beispielsweise jedem Sportler, jeder Sportlerin mal raten abzunehmen. Kostet, hast du, glaube ich, letztes Mal hast du so aus Spaß mal gesagt,
Irgendwas zwischen 1,50 € und 2,50 €. Das ist immer mein Paradebeispiel, was nicht dabei ist, bei einem großen Blutbild selbst nicht, was für jeden Sportler so wichtig ist, dass man sagen, dann wirklich aktiv nachfragen sollte, das mal eben für die paar Euro mit abzunehmen.
Absolut.
Meistens machen es die Ärzte dann so, weil die den buchhalterischen Aufwand gar nicht haben wollen. Dann nehmen sie den einfach so mit ab und bezahlen den wahrscheinlich selber oder keine Ahnung.
Ja, da vielleicht nochmal ganz wichtig, dass ihr, steht auch auf dem Blutsheet drauf, dass ihr Magnesium immer aus dem Vollblut nimmt, nicht aus dem Serum, sondern aus dem Vollblut. Dann habt ihr nämlich wirklich auch eine sehr, ja, aussagekräftige in Bezug auf das Magnesium. Und auch hier optimalerweise einen Tag vorher und am Tag selber nicht nochmal Magnesium supplementieren. Das heißt, die generelle Supplementation einfach einen Tag vorher, vielleicht auch 2 Tage vorher mal, wenn ihr so ein Blutbild macht, pausieren.
Wie war das bei dem Ferritin, Serum oder Vollblut?
Den nimmst du aus dem Serum. Genau. Du
Okay.
nimmst nur die Mikronährstoffe aus dem Vollblut. Das heißt,
Steht
sowas
aber
wie,
bei dem PDF auch mit
steht alles
drauf.
mit drauf, sowas wie
Perfekt.
Selen aus dem Vollblut.
Weil das verdeichseln manche halt auch, ob dann die Sprechstundenhilfe die abnimmt oder die Ärzte selber oder so wie es bei denen im Computer hinterlegt ist. Also da müsste man manchmal ein bisschen proaktiv mit umgehen und vorsichtshalber mal, wie es auf dem Sheet steht, auch wirklich nachfragen, ob die das so abnehmen, wie es da drauf steht. Das ist nicht immer ganz selbstverständlich. Das ist noch ein wichtiger Punkt.
Aber das sind so alles genannte Werte, die wir nahezu immer abnehmen. Und dann kann es natürlich sein, je nach Kontext, dass man on top noch Werte abnehmen lassen sollte. Das heißt, an sich ist eine Blutanalyse auch immer super individuell. Wie gesagt, wir wollen euch mal so einen Mehrwert liefern in Bezug auf, dass ihr zumindest schon mal was habt, was ihr testen könnt. Denn diese, ja, 15 Werte, die wir jetzt benannt haben, 20 Werte, die sind in Bezug auf so den, ja, mal so den ersten Ist-Zustand zu sehen, vollkommen ausreichend. Das heißt, damit könnt ihr an sich, wenn ihr das mal machen solltet, ja, mal so einen guten Überblick bekommen, inwieweit ihr Dinge optimieren könnt, ob ihr Dinge optimieren könnt. Aber ich bin mir sehr sicher, so haben wir es eigentlich schon in jedem Blutbild gesehen, dass man immer was findet, was man wirklich gut optimieren kann und was man auch danach sehr, sehr gut merkt, dass man dann die Dinge optimiert hat und dass man sich einfach viel leistungsfähiger danach fühlt.
Definitiv, da möchte ich nochmal eben eine Brücke schlagen, so als Beispiel auch von der Denkstruktur, wie wir es auch von vielen Athleten auch in vorherigen Podcasts schon gehört haben, wie man Dinge nochmal kombinieren kann, alleine jetzt in Bezug auf die Blutwerte. Du hast gerade als Vorletztes das Gesamteiweiß genannt. Da gibt es auch Referenzbereiche. Wir wollen tendenziell an den oberen Referenzbereich ran, der liegt dann in etwa wo?
Also optimal ist so alles über 7. Wenn wir sagen
Mhm.
unter 7, dann sollte man on top nochmal ein Aminogramm machen. Wie gesagt, das kostet auch nochmal 60 Euro extra. Ist jetzt in dem Fall, also wie gesagt, das war jetzt ein bewusst ein günstigeres Blutbild ausgenommen, wo man erstmal wirklich so einen Überblick bekommt, wo stehe ich. Und klar, also optimal ist, ich mache eine Anamnese und anhand der Anamnese schaue ich wirklich, okay, welche Blutwerte machen denn in diesem spezifischen Kontext Sinn? Macht vielleicht direkt ein Aminogramm Sinn, weil vielleicht eine vegane Ernährung, weil vielleicht eine andere Ernährungsform, macht vielleicht direkt ein RT3 Sinn, macht vielleicht direkt aufgrund von Zyklusprobleme, Periodenverlust etc. pp. Vielleicht auch Sinn, ich gehe mal in Richtung Sexualhormone rein. Bei Männern auch, habe ich irgendwie Probleme mit einer Regeneration, mit einer sehr starken Regeneration, habe ich vielleicht so Libidoverlust, habe ich ein Problem im Muskelaufbau, dann gehe ich vielleicht nochmal in Richtung Testosteron, also in den gesamten Kreislauf rein. Gar nicht Testosteron an sich messen, sondern eher sowas wie das DHEAS zum Beispiel, freie Testosteron, das BG messen, sowas beispielsweise dann nochmal on top. Aber wie gesagt, das ist dann eher kontextspezifisch nochmal.
Genau, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, Gesamteiweiß, selbst wenn der okay ist, bei den ganzen Aminosäuren, die wir nun mal brauchen oder die es einfach gibt, wo wir dann alleine nur als Beispiel, was du schon genannt hast heute im Bezug auf die Schilddrüsenwerte, das L-Tyrosin wiederfinden. Das heißt, auch das könnte man sogar spezifisch untersuchen und nicht einfach L-Tyrosin reinkippen in den Körper. Da wären wir dann aber bei dieser Zusatzleistung des Aminogramms oder des Aminosäurenprofils. Auch das heißt dann jeweils immer ein bisschen anders, je nachdem, in welcher Praxis man ist und so weiter. Nur, dass ihr auch die Zusammenhänge mal seht, wo die sein können. Und du hast
Absolut.
gerade nochmal die ganzen Sexualhormone ergänzt, die dann auch nochmal eine Rolle spielen können. Jo, und dann wird aus einer Athletin oder einem Athleten ein mit Sicherheit noch besserer Athlet.
Ein noch mündiger Athlet.
Ja.
Übrigens findet ihr alle Blutwerte auch in der App dann drin mit optimalen Referenzbereichen. Das heißt, da sind dann auch in der App selber über 100 Werte drin mit einem optimalen Referenzbereich. Das heißt, auch das wollen wir mit reinbeziehen, dass ihr auch in dem Thema Gesundheit, in dem Thema Blut selber mündig werdet, zum Arzt gehen könnt und dann vielleicht auch danach selber in der Tabelle schaut und seht, okay, ich sehe jetzt hier, ich bin außerhalb des Referenzbereichs, sehe aber der Optimalbereich sollte eigentlich das und das sein. Jetzt könnte ich ja mal beispielsweise jetzt L-Tyrosin im Mangel mal L-Tyrosin ganz bewusst einnehmen in Bezug auf die Schilddrüse. Teste das nach 6 Monaten nochmal, Wert ist besser, ich fühle mich besser. Geil.
Mega
Nee,
gut,
genau
ja.
so. Sollte das auch sein.
Wir könnten eigentlich mal abstimmen, ob wir sagen Strong Community oder die Strong Unity.
Ja, stimmt.
Ja, müssen wir eigentlich mal euch fragen. Schreibt es mal hier unter die oder in die Kommentare rein. Weil die Strong Unity soll letztendlich, ich nenne sie jetzt einfach mal so, sozusagen auch Gesundheit 3.0 werden. Weil ich glaube, 2.0 sind wir eh schon längst drin, in gewisser Weise. Und die Variante 3.0 ist dann quasi euch auch so mündig zu machen. Ich will nicht sagen entgegen der Ärzte, sondern mit den Ärzten, dass man da nicht mehr so im Dunkeln tappt und sich einfach wieder, also das gesamte Ding muss sich einfach wieder drehen, unserer Meinung nach, dass man sagt, ich will nicht nur nicht krank werden, sondern ich will wirklich präventiv gesund werden, gesünder werden und wieder souverän gesund bleiben. Egal wie viel, egal wie hart ich trainiere und so weiter, einen Infekt kann man sich immer reinziehen. Aber das ist das Ziel von der Strong Community oder der Strong Unity. Und wenn wir das mit euch gemeinsam hinkriegen und das wirklich eine große Bewegung wird, und das ist meine Vision tatsächlich auch, dass wir uns nicht mehr mit den notwendigen negativen Details beschäftigen, sondern mit langfristigem Leistungsaufbau, dass alles
Yes.
wirklich anfängt, viel mehr Spaß zu machen und man sich nicht aus diesem, vielleicht, ich polarisiere jetzt gerne mal so ein bisschen typisch deutsch negativ denken, so, ja, könnte besser sein, ne? Oder immer so, ja, muss ja und so weiter. Nee, sondern dass wir wirklich glücklicher zusammenleben, gesünder zusammenleben und gemeinsam performen und uns eher gegenseitig inspirieren als runterziehen, ne? Und nicht so, und wie ist bei dir? Ja, auch wieder schlecht. Ja,
Ja.
muss ja und so ein Kram. Also sorry, Leute, ich kann es nicht mehr hören. Also ich würde gerne anders leben. Jeder, der dabei sein will, kann hier ab Mai dabei sein.
Absolut. Ja, doch, eine deutlich längere Folge geworden
Ja,
als
du hast ja
gedacht.
auch hier, endlich hat Timo mal einen Gesundheitsmonolog gehalten. Ja. Mega gut.
Ja.
Aber wie ich gerade gesagt habe, also bleibt da am Ball. Wir werden das jetzt ja, mehr und mehr hochfahren, die Kommunikation für die Strong Unity. Und das dürft ihr auch in der Form, dass ihr diesen Podcast teilt, schon mal gerne, gerne verbreiten. Und wir freuen uns auf Kommentare und auch weitergehende Inspirationen. Also viele von euch kennen ja unseren Content sehr, sehr gut. Gebt uns auch das, was ihr noch braucht, einfach mit, ob bei Instagram, persönliche Nachricht. Unsere Kollegin, die Janine, wird das aufbereiten. Die werdet ihr in der Strong Unity auch kennenlernen, noch viel genauer. Die versteckt sich noch ein bisschen im Hintergrund und hat auch ganz komischen Tag-Nacht-Rhythmus. Grüße gehen raus, Janine. Das werdet ihr auch noch alles ein bisschen mehr mitkriegen. Das wird, glaube ich, ziemlich lustig. Und ja, dann hoffen wir, dass euch auch diese Folge wieder gefallen hat. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, würde ich sagen.
Bis nächste Woche, Leute. Macht's gut.
Ciao, bis dann.
Ciao.